Burchard und Böttcher, wir müssen reden. Der Podcast.
Hallo Matthias.
Hallo Sven. Schön,
dich zu sehen. Hi. Schöne Grüße aus der verrücktesten Stadt der Welt oder Deutschlands. Wir sind jetzt 1G. Ich weiß nicht, wie das
meinst bei euch du, welche ist. Stadt meinst du gerade?
Diese Ortschaft hier in meiner Nähe. Du weißt ja, ich bin im alten Land. Du bist, glaube ich, bei Köln und die Ortschaft heißt Hamburg. Da ist ja jetzt seit heute neue Zustände. Wir haben ja jetzt 2G. Können wir ja gerne gleich mal drüber sprechen, was das für uns heißt.
Unbedingt.
Ich würde gerne vorher kurz danken. Also erstmal den Menschen, die uns zuhören und zuschauen, aber vor allem Stefan, einem großartigen Programmierer, der unsere Website uns spendiert hat. Und vielleicht dürfen wir die auch kurz einblenden. Das ist ganz schlicht bbtalk.de. Und ich bin völlig geflasht, weil Stefan also wirklich ein Genie ist und diese 10, 14 Tage da spendiert hat, um das irgendwie hinzustellen, was ich absolut grandios finde. Die Seite ist grandios und vielleicht mag da mal jemand reinschauen. Also auch da mit dem Hinweis, wir nehmen auch gern Kleinspenden, nicht noch weitere von Stefan, der mehr als genug getan hat. Aber auf der Seite muss man auch vielleicht erwähnen, wir machen ja noch ein, zwei Dinge dazu, glaube ich, zu unserem B&B. Und ich freue mich drauf, dass du da noch was machst und ich mache ja auch noch was für ein kleines Format.
Also von meiner Seite auch herzlichen Dank an Stefan. Das ist unglaublich. Ich habe schon die ganzen Probeversionen gesehen. Ich war ehrlich gesagt schon bei der ersten Version völlig weggeflasht und es wird immer schöner und toller. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Und vielleicht für alle Leute, die sich immer noch auch in der musikalischen Richtung weiter orientieren wollen, ist sehr gut. Der Flötensound ist dort verfügbar. Wer ihn findet auf der Seite, darf ihn behalten. Und ansonsten ist es uns beiden ja so ein bisschen peinlich. Wir danken einfach allen Leuten, die ein bisschen Geld spenden. Natürlich finanziert sich so ein Projekt nicht von selbst und wir machen das nicht, um uns zu bereichern. Allerdings muss es ja auch irgendwie laufen. Deshalb freuen wir uns über kleine Spenden, große Spenden und wir freuen uns über Stefan.
Ja, wir freuen uns über Stefan und jeder Euro zählt, also auch ein 1-Euro-Dauerauftrag geht. Und wenn Marc von dieser Firma zuguckt und ein paar Millionen als Dauerauftrag übernimmt, nehmen wir das gern auch, weil wir befördern ja die Interessen auch von.
Du meinst Mark
ja,
Z Mark, aus.
Ja, aus irgendwo, genau. Kann auch oder, gerne helfen.
Ja, weiß ich nicht. Geld ja, stinkt ja nicht, ne, habe ich gehört.
Nee, wohl wahr. Aber ganz kurz zurück zu der Zentrale hier, wenn ich das kurz sagen darf. Wir wollen ja über die Nachrichten sprechen, wenn auch nicht mehr über Corona. Muss man aber schon. Weil der tatsächlich Schulmediziner, der ja hier Bürgermeister spielt, wie du weißt, also den Mann, den vorher keiner kannte und der jetzt nicht mehr aus der Lanz-Talkshow raus will, der lässt sich ja dann doch vieles einfallen.
Sag mal bitte und den Namen. Ich bin in der Lokalpolitik bin ich nicht so bewandert.
Nein, Dr. Peter Tschentscher, so heißt er. Ach das so. Ist der ja. Bürgermeister von Hamburg. Wir haben ja jetzt 2G, ja. So, seit diesem Wochenende. Und keiner
fühlst
weiß
du dich, fühlst jetzt, du dich sicherer dadurch?
Ja, unbedingt. Also ja. Ich finde wir sind ja 99,789% der Deutschen sind gesund und ich fühle mich jetzt noch ein bisschen sicherer. Bin also besser geschützt vor diesen Zombies, den anderen.
Ja, ja.
Aber man muss schon sagen, also 2G heißt ja de facto 1G. Das ist auch vielleicht wundert das jemanden, aber wir haben 1,1 Millionen geimpfte Hamburger und glaube ich 30 oder 40.000 Genesene. Das heißt, wir reden hier einfach nicht mehr über 2G, sondern faktisch haben wir ein 1G. Und ich bin überrascht, du unterbrichst mich bitte gleich, ich bin überrascht, dass es nur noch gar nicht mehr darum geht, ob das denn überhaupt richtig ist oder schlau ist, sondern nur noch um die Durchführung. Mhm. Also die Verwaltung trifft sich dann mit den Clubbetreibern und sagt, wie kriegen wir das denn hin, dass die Züge hier richtig fahren ans Ziel, aber nicht, ist es denn
das
überhaupt...
Aber das war doch jetzt kein Vergleich, den du da angestellt hast mit der Bundesbahn, oder?
Naja, gut. Also so Verwaltung ist, dass man nicht mehr fragt, ist das denn überhaupt richtig,
ja, sondern klar.
Hauptsache.
Ja, klar.
Hauptsache, ich bin hier nur der Schaffner. Und dass man sagt, okay, es wird ja ab nächste Woche dann zumindest interessant hier. Und wenn du mir
Also ich bin erschrocken. Also zum einen wundere ich mich, dass man, um gesund zu sein, erstmal krank werden muss, um dann als genesen zu gelten. Also wie eine komische Logik. Und was das andere ist, was du sagst, ist natürlich auch völlig zutreffend. Also dass das wirklich ohne jede Form von rechtlicher Abwägung, ethischer Abwägung oder medizinischer Abwägung erfolgt. Also mir ist ja aufgefallen, der, wie heißt er nochmal, dieser Virologe mit den ungewaschenen Haaren, sag mal, der aus Berlin.
Das ist nicht Kekulé. Auch du meinst den mit der lustigen Frisur. Ja, das ist Herr
Drosten,
Drosten. Ja.
ja, den hat man ja schon lange nicht mehr gesehen. Also es scheint ja so zu sein, als würde es einer wissenschaftlichen Scheinbegründung noch nicht mal mehr bedürfen, um sowas durchzusetzen. Es ist irgendwie akzeptiert, es ist alles gesagt und jetzt wird exekutiert, oder? Und wenn die Maschine erstmal läuft, dann fallen ja auch Späne, denn es wird ja gehobelt, ne? Und das ist, glaube ich, jetzt das, was in Hamburg passiert, oder sehe ich das falsch?
Nein, ist so, aber Drosten muss ja, um zu dem nur ganz kurz, Drosten muss ja nichts mehr sein, er hat ja schon alles gesagt. Also wenn man alle 49 Zahlen im Lotto ankreuzt, hat man 6 richtige. Und er hat sich ja, da er sich in allem ständig widersprochen hat, muss man ihn ja nicht mehr viel hören. Ich würde nur gerne darauf hinweisen, auch was du sagst, also zu dem Exekutieren jetzt,
Ich
was
übersetze mal
vielleicht
gerade, das heißt nicht erschießen, sondern ausführen. Ja,
ausführen, das heißt ja.
ausführen. Ne,
Ja.
das
Das heißt auch nicht exportieren, sondern ausführen.
ja,
Ja, aber
die
nein, dieser.
Exekutive, die ausführende Gewalt. Da, also nur damit wir nicht missverstanden werden. Also von, natürlich, unsere Community versteht das, aber es gibt ja Leute, die verstehen das vielleicht absichtlich miss. Ja.
Nein, aber das habe ich dir auch erzählt, also jetzt erzähle ich es auch mal allen. Ich unterhalte mich ja nicht nur gerne über Sprache, sondern auch über Zahlen und tue das auch mit einem Bundestagseinzelsachverständigen, den vielleicht Menschen kennen. Und habe dann gestern nur gedacht, wir haben, oder ja, seit gestern, der Impfpass, das muss ich mal kurz versuchen zu sortieren, der Impfpass, wenn man trotz Impfung erkrankt, dann wird aus dem Impfpass der Status sozusagen ausgetragen. Also man ist dann wieder
Dann erlischt die Impfung.
ungeimpft. Man ist dann wieder
Ist ja auch klar, man ist ja auch
ungeimpft.
erkrankt.
Ja, genau. Man ist ja dann aber
Weil die
vom
Impfung wirkt ja
Status.
so lange man nicht
Nein,
erkrankt. Und
Moment,
wenn man.
feiner Unterschied. Ja, also man ist dann wieder auf dem gleichen Status wie der Ungeimpfte.
Das heißt, Geimpfte können nicht erkranken.
Genau, aber nee, das genau, doch, die können erkranken.
Nee, ich meine auf der politischen Ebene. Ja, also
Ja,
wenn
aber
ein
es
Geimpfter
bedeutet für
krank
uns.
wird, ist er plötzlich ungeimpft.
Ja, genau. Aber jetzt, das bedeutet eben auch, und das war ein Problem, das wir schon vorher ja mal hatten mit dem ganzen Divi-Skandal, dem ersten, dass man das ist keine Schadenfreude, die ich entwickle, haha, dreifach geimpft und trotzdem krank, sondern wir werden im Herbst auf den Intensivstationen natürlich nur Ungeimpfte haben. Die sind zwar alle geimpft, haben aber dadurch, dass sie erkranken, ihren Status als Geimpfte verloren und liegen dann da als Ungeimpfte. Das ist dann gemeint mit der Pandemie der Ungeimpften. Weil du kannst ja als Geimpfter eigentlich gar nicht mehr auf der Intensivstation landen,
Weil du bist ja geimpft.
weil du hast deinen Status verloren. Also du bist danach wieder ungeimpft. Und das ist die hohe Kunst
Etikettenschwindel.
des Etikettenschwindels, genau, dass man nur sagt, okay, so kommen wir tatsächlich rein in diese Pandemie der Ungeimpften. Das ist, wie so vieles, ein hochinteressantes Zahlenspiel.
Kann man das denn belegen? Also
Es wird dann nicht
wo?
differenziert werden. Also wer von denen hat denn vorher seinen Impfstatus verloren und liegen da jetzt vielleicht 90% vormals als geimpft geltende,
Aber wo steht
sondern
das, dass sie
ungeimpft?
den Impfstatus verlieren? Ist das ein offizielles Dokument oder ist das Praxis in den
Ja.
Kliniken? Ja.
Nein, das ist so rauf und runter irgendwie durch. Du kannst auch. Wir versuchen das. Also auch heute wieder
Ja.
versprochen. Wir versuchen die Links alle zu
Wir
setzen.
haben jetzt ja auch eine Homepage, oder?
Ja, die, ja, haben wir doch schon erwähnt, ja.
Ich
Ja, auch da können
weiß.
wir das setzen.
Geht.
Aber auch hier in der Fußnote. Also man muss
Ja.
dann auch dazu einfach nochmal sagen, der Vollständigkeit halber, es gibt ja eine Studie, die im, nicht direkt der Bäckerblume, sondern im Lancet erschienen ist. Die hast du sicherlich auch gesehen. Also, dass
Selbstverständlich.
du hast sie gesehen. Alle haben
Ich
sie
habe die
gesehen,
gelesen. Ich lese den Lancet ja morgens mal auf dem Klo. Nein, bitte,
Geimpften.
bitte fass
Das
das
ist eine
nochmal
Füße.
zusammen.
Die Zusammenfassung dieser kleinen Studie oder auch nicht so kleine Studie ist, dass die Geimpften eine 250 mal so hohe Virenlast tragen wie die Ungeimpften, wenn sie denn erkranken. Und das tun sie gern und häufig. Und die Kurzfassung ist einfach, dass man sagt, wenn man das ernst nimmt, müsste man die Geimpften umso mehr in die Abstandsmasken und Quarantäneregeln mit einbinden. Man muss sie vor allem den ganzen Tag testen. Also 250 mal so hohe Virenlast, die sind gefährlicher, als die Ungeimpften es sein können. Das ist natürlich politisch unschön und ich denke auch nicht, dass es hier kommuniziert werden wird. Ah, habe ja, ich jetzt ja, genug ja. gute Laune verbreitet für einen Vormittag?
Ja, das ist, es gibt einem ein bisschen das Gefühl von intellektueller Überlegenheit und ich habe es schon immer gewusst, nur verbunden mit der politischen Ohnmacht, dass die einfach Realitäten schaffen können durch Etikettenschwindel. Das ist natürlich schon auch belastend. Du bist ja auch ein sprachsensibler Mensch. Erklär mir mal bitte das Wort Impfdurchbruch. Das habe ich noch nie vorher gehört. Was ist denn ein Impfdurchbruch?
Ja, das habe ich auch noch nie, habe ich auch noch nie gehört. Das, ich habe auch versucht, den Text aus dem Lancet, weil ich faul war, durch DeepL, also durch das Translationsprogramm laufen zu lassen. Der kannte das dann aber auch nicht. Also auch ja. nicht das, das Original im Englischen. Also da, der Breakthrough war bisher auch nicht da, auch da nicht ist assoziiert mit Impfen.
Keine Scheint Ahnung, ein Begriff zu sein, der geschaffen, ist. Ja, nee, ich weiß, aber ich finde ja interessant, was immer so für Begriffe geschaffen werden, um uns irgendwie den größten Irrsinn als plausibel erscheinen zu lassen. Weil normalerweise würde man ja erwarten, dass eine Impfung wirkt, dass die Leute nicht ansteckend sind und dass, wenn sie als Geimpfte krank werden, dass sie dann Geimpfte sind und als solche gezählt werden. Aber mit dem Wort Impfdurchbruch ist das ja, also es zeigt natürlich auch, wie gefährlich das Virus ist. Ich habe ehrlich gesagt, ich gucke ja manchmal auch Kommentare unter tagesschau.de, wieso die Menschen, die das alles überzeugend finden, das intellektuell verstoffwechseln. Und die sagen halt, ja, die Impfung, die wirkt halt total gut, aber nur eine bestimmte Zeit. Und dann muss man halt nachimpfen. Und das ist ja auch plausibel, weil bis dahin hat sie uns ja geschützt. Bis zum Durchbruch war ich ja sicher. Das ist so wie, wenn ich aus dem Flugzeug falle, da sind ja 99% der Fallzeit sind halt völlig ungefährlich, nur der Aufprall am Boden halt.
Ja, okay, gut, das hat so ja eine das, gewisse... Logik.
So ist das ja auch mit der Impfung, oder? Die ist halt sicher so lange, bis ich dann krank werde halt, ne? Also das ist, und damit ich das aber auch noch länger habe, muss ich mich dann eben mehr impfen lassen. So wird da argumentiert. Würdest du dem folgen?
Ja, ja, das habe ich jetzt zum ersten Mal verstanden. Also ich finde sowieso, ich stehe davor und staune, ganz generell, wenn ich ins, wir haben ja dieses, ist ein besonderes Virus, das wir hier haben. Also hier
ja, das ist eine dynamische Lage auch, ne?
Ja, aber das Virus bleibt ja hier in Deutschland immer stehen. Also man kann sie hin, man darf sie ja hinsetzen im Restaurant.
Ach so,
Und dann darf man die Maske abnehmen. Also während in anderen Ländern das Virus nicht nur nicht stehen bleibt, sondern gar nicht da ist. Also wenn ich dann rausgucke nach Dänemark und Holland und vernünftigerweise diese Länder bei 99,98% Gesunden sagen, jetzt ist mal Feierabend, dann machen wir im Gegenzug eine Verlängerung der
pandemische Lage.
Ermächtigungslage. Ach so, Ermächtigung.
Nein, pandemische Lage von nationaler Tragweite, die ja aus der Begründung herrührt, dass das Gesundheitssystem so überlastet ist.
Ja.
Und weil man hat ja dann auch, da gibt es ja auch Zahlen und die werden ja auch aufgefordert, habe ich jetzt noch gelesen, diese Einrichtungen, dass sie wirklich auch sehr transparent mit diesen Zahlen umgehen sollen gegenüber der Öffentlichkeit, oder?
Ja. Ich habe, das ist glaube ich ein Briefchen vom RKI ans Divi ist, glaube ich, geleakt worden. Und wir können da gerne mal auf Epoch Times und Tom Lausen hinweisen. Da müsste jetzt online sein. Findet man so im Google, sonst verlinken wir auch das nochmal. Ja. Also der Versuch jetzt des RKI, diese neuen Zahlen auch komplett zu beerdigen, ist ja offenkundig geworden. Aber kann man ja so machen.
Ja, ich meine, wie schließlich haben wir ein gefährliches Virus und da würden ja solche Informationen die Öffentlichkeit auch irritieren.
Das scheint mir die ganze Zeit das Thema zu sein. Das, wir wollen die Öffentlichkeit nicht mit Fakten irritieren, wenn wir was anderes.
Oh mein Gott, es ist sehr traurig. Also wer die letzte Sendung nicht gesehen hat, wir rubrizieren das unter Galgenhumor. Wir finden das im Grunde gar nicht lustig, oder?
Nein, wir finden doch, also wir versuchen. Es ist schön, dass Menschen uns dabei auch irgendwie uns zumindest weiterhin sympathisch finden. Ich finde das auch alles gar nicht lustig und wir versuchen es trotzdem heiter zu kommentieren.
Aber also was lustig ist, ist ja, wer von uns beiden besser aussieht. Da wolltest du, glaube ich, noch mir ein Kompliment machen, oder?
Das ist schön. Schön anmoderiert. Ja, ich wollte dir sowieso nur Komplimente machen. Nein, ich wollte dir ausrichten von meiner Frau, dass ich nicht so viel reden soll. Zweitens darf ich dir ausrichten von ganz vielen anderen Frauen, die ich kenne, dass sie jetzt alle ihre Spielkisten aus dem Keller geholt haben und auf den Tisch gestellt haben und auf dich warten seit letzter Woche, dass du vorbeikommst. Okay. Weil du das ja so, das sind sehr, sehr nette Frauen und ganz bezaubernde Frauen. Und also wenn du da, könntest du eine größere Tour veranstalten jetzt.
Ich Mensch, weiß, ärger dich nicht über Tour.
Ja, ich weiß nicht, was deren Männer dazu sagen, die das ein bisschen fragwürdig finden. Aber
noch meine Frau.
Dieses, Aber das Feedback ist übereinstimmend.
Das
Also
freut mich. Darf ich
der
dir
Herr
mein
Borchardt,
Erfolgsgeheimnis
der Herr Borchardt,
verraten?
das ist ja so ein feiner. Und also wenn wir die andere Hälfte von dem Bild zuhängen, dann ist das eine richtig schöne Sendung.
Oh, das ist
Ja.
jetzt aber Phishing for Compliments. Ich verrate dir mein Erfolgsgeheimnis, dann kannst du auch teilhaben an meinem
Ja,
Erfolg.
ich
Ich
bin ganz ohr.
verwende das Shampoo von Daniele Ganser.
Ah!
Bei dem habe ich wirklich so viel Erfolg. Das ist hier das mit Koffein drin. Kennst du vielleicht, ne?
Ja, das trinke ich gelegentlich morgens und deswegen aber dann,
Und deshalb hast du
ja.
Schaum vorm Mund. Ich verstehe das.
Selten.
Ja, dann nimmst du
Nee,
die
okay.
Haare und dann geht's genauso. Ja, aber wir albern hier rum. Ja, die Welt
Ja.
liegt in Scherben und wir sprechen über Shampoo.
Ja, das ist ein Satz, den du dir bitte notierst oder irgendjemand anders. Das ist
Ja.
ein Aphorismen von Matthias Beuter. Die Welt liegt im Scherben und wir sprechen über Shampoo.
Oh mein
Das
Gott.
lassen wir mal ein bisschen sich setzen.
Darf ich mal ein Buch in die
Ja.
Kamera halten? Diesmal ist es nicht von dir. Also es gibt ein paar Bücher, die nicht von Sven Böttcher stammen. Sieht man das?
Ja, ich sehe das. Viktor Klemperer kann ich vorlesen. Und
Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Das lese ich gerade. Ich habe es schon mal gelesen. Also das ist ja der Autor des Buches über die Sprache des Dritten Reiches. Und das ist hier, das sind Tagebücherauszüge. Und ich muss sagen, das hat mich ziemlich ergriffen, als ich das gelesen habe, weil also ich habe das schon mal wirklich vor vielen Jahren mir angeguckt und dachte, na ja, interessantes historisches Zeugnis. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass so eine Art Zeitgenossenschaft oder unzeitgemäße Zeitgenossenschaft zwischen uns beiden besteht, weil ganz ähnliche Überlegungen angestellt werden bei völlig unvergleichlichen Situationen, natürlich damals Übergang der Machtergreifung Hitlers und die Veränderung der Situation der Juden und die Situation an den Hochschulen. Und trotzdem sind da ganz viele Parallelen in der Beklemmung, die sich da niederschlägt und also auch die Stimmungsschwankungen, die Traurigkeit, all das, was Klemperer da berichtet, die Sorge um die Gesundheit seiner Frau. Er ist gerade ein Hausbauprojekt, was er vollenden muss, wo er von vielen finanziellen Sorgen auch getrieben ist, von der Angst, seinen Beruf zu verlieren, den er dann auch später verlieren wird als Hochschullehrer. Wirklich, wirklich erschreckend. Und was ich interessant finde, auch immer dieses Schwanken so zwischen Hoffnung, das wird schon nicht so schlimm und die Mehrheit der Bevölkerung wird das schon durchschauen und die meisten finden Hitler ja auch doof und dann wiederum welche, die das Land verlassen, andere, die dann sagen, na ja, nein, wir gehen nicht. Ne, das erinnert mich ein bisschen an uns beide mit Schleswig-Holstein und so weiter. Und ich merke gerade, wie man dann retrospektiv sagen können, Mensch, wärst du mal gegangen, ne? Und wenn man so mittendrin ist und nicht weiß, wie sich das Ganze entwickelt, aber man auch keinen Einfluss darauf hat, wie es sich entwickelt, fühlt man sich genauso hilflos und überfordert wie der arme Viktor Klimperer damals, ohne dass ich mich tatsächlich jetzt nicht in die Reihe stellen möchte, weder im Hinblick auf sein Werk noch auf die historische Situation. Aber es ist wirklich eine Seelenfreundschaft, die sich da aufspannt in diesem Buch über die
Aber
Generationen hinweg.
wenn ich das passt hervorragend zu dem, was ich in den letzten Tagen nicht nur empfinde, sondern auch höre, also von Freunden, die mir dann einfach auf den Kopf zu sagen, es ist nicht mehr, wir gestatten uns mal den Vergleich, es ist nicht mehr 1933, es ist eher schon 36. Und wenn ich sehe, dass beim Rewe, also schon bei uns um die Ecke, dann große Plakate aufgespannt werden, wo wir demnächst unsere Kisten abholen können vor der Tür, dann
Wir
ist es
sind die
eine
Ungeimpften, die kein
Wir
G
sind die
haben.
Parias, genau,
Ja.
die kein G haben. Das heißt, ich finde das schon, da sich einzureden, wie damals die Zeitgenossen von Klemperer und er vielleicht auch selbst, naja, die finden das eigentlich auch alle doof und das wird schon wieder. Das sollte man irgendwie mit Vorsicht genießen. Dass man sagt, also wenn ich dann auch noch irgendwie ein Armband oder einen Stern brauche, um auf den Parkplatz vom Rewe fahren zu dürfen, dann ist nämlich der Punkt erreicht, wo man sagt, das hätte ich vielleicht doch vorher auswandern sollen nach Dänemark oder Holland, wenn sie uns Schleswig-Holstein nicht geben.
Ja.
Also diese Hoffnung, auch weil wir das ja nicht erfahren und haben, wir können es ja uns ja nur erlesen, genau wie du. Wenn du sagst, du liest Klemperer, ich lese dann Friedel, der 1938 in Wien aus dem Fenster gesprungen ist, beim Einmarsch der Nazis, übrigens mit den sehr, sehr denkwürdigen, höflichen Worten, das waren seine letzten Obacht da unten. Das finde ich ein hervorragender Abgang für einen Denker.
Oh. Entschuldigung.
Ja, das ist
Weil
legendär.
du das jetzt so pointiert gesagt hast, aber es ist natürlich
Ja, er sicherlich
sehr
auch.
anrührend. Ja, ach so.
Ja, aber nochmal, dass man nicht sich vertut und denkt, ach na ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit und dann, wenn die sich wieder ein bisschen beruhigen, dann wird das auch wieder besser.
Nach der Wahl
Also,
wird's besser.
ja, aber ich,
Ja.
wenn mehr als 10.000 Leute in Deutschland eine von diesen drei Parteien wählen, dann
Welche
glaube ich
drei meinst du
entweder,
genau? Basis,
CDU,
AfD.
SPD und Grüne, die gerade wieder für die Neuermächtigung gestimmt haben. Also
Ja.
wenn mehr als 10.000 Wähler haben, dann kann man ja eigentlich nur sagen, so und tschüss, das war's. Also dann gehen wir jetzt mal für eine Weile ins Ausland, an den Strand oder sonst wohin, sofern es irgend geht, weil sich daran ja sonst nichts ändert,
Wollen
sondern
wir
weil
noch auf
es
eine Aktion aufmerksam machen, damit man nicht nur jetzt beschreibt, wie schlimm alles ist, sondern auch ein paar Handlungsmöglichkeiten
ja,
zeigt? Also ich sage ja
unbedingt.
immer,
Ich habe davon
Hoffnung,
gerade erst gehört. Ja,
ja, Hoffnung
Entschuldigung.
rührt ja nicht aus dem Verleugnen von Realität, sondern auf dem Aufweis von Handlungsalternativen. Und ich sage immer, der Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist ein schlimmer Satz, weil wenn die Hoffnung früher stürbe, gäbe es mehr Hoffnung, ne? Weil man dann was tun würde. Ich würde es gerne mal vorlesen. Es geistert durch die Medien. Ich werde mich jetzt auch ein wenig abwenden hier. Es geht darum, dass es um einen Bürger-Shutdown geht, den man über Telegram in einer Gruppe Aufruf Bürger-Shutdown September 21 hier finden kann. Und es geht darum, dass ab dem 7. September alle Menschen nicht einkaufen gehen, nichts bestellen, auch nicht online, nicht tanken, keine Kreditkarten, keine Girokarten benutzen für 2 Wochen, keine Veranstaltungen, keine Kurse, keine Restaurants, idealerweise nicht arbeiten gehen, die Kinder nicht in die Kita oder in die Schule schicken, keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, Dienstleistungen und so weiter und einfach sich bevorraten und für 2 Wochen mal komplett in den Shutdown gehen, um dann zu zeigen, nicht wir brauchen sie, sondern sie brauchen uns. Wir sind wichtig. Das wäre eine Idee, die hier vor der Wahl vorgeschlagen wird. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, um Gottes Willen, wenn das jetzt wieder jemand ist, über den man nicht sprechen darf. Ich finde die Idee unabhängig davon, wer sie äußert, charmant, weil wir damit eine Form von zivilen Protest haben, der im Rahmen von Friedlichkeit sich bewegt. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig und zugleich aber eine Form von Sichtbarkeit durch Unsichtbarkeit erzeugt. Also ich fände das als Experiment auch interessant, das mal zu machen, zu gucken, wie fühlt sich das denn an, weil über kurz oder lang wird es uns ohnehin so gehen und dann machen wir es eben mal selbst und machen es mal spürbar.
Hochspannender Vorschlag und egal von wem der kommt. Also, dass man einfach sagt, so, da machen wir doch mal mit. Ich habe instinktiv eben nach einem gelben Post-it-Zettel gegriffen, um mir das aufzuschreiben, aber ich höre dir ja gar nicht nur zu, du bist ja gar nicht im Fernsehen. Ich kann ja nachher nochmal fragen, wie das heißt.
Wir kennen uns ja auch privat.
Und wir verlinken es auch nochmal, weil
Ja.
ich finde es wirklich gut. Das war ja von Anfang an, seit ich auch mich dazu äußere und ne, meist in
Also im
Büchern
Grunde
und
ist
so
die Idee
weiter.
von
Das
dir
ist,
geklaut,
ja
glaube
genau, eigentlich
ich.
die Idee fort. Nein, nein, aber dieses, wenn wir tatsächlich sagen, ach nee, wir möchten auch gar keine Ungeimpften aussperren und das ist ja auch alles echt richtig daneben, wenn wir das mal kurz beschließen und dann sagen, so, wir machen mal 2 Wochen Pause oder gehen auch mal 4 Wochen nicht zur Arbeit, dann ist der Sprung vorbei. Ja, also
Ja.
das ist, deswegen würde ich das massenhaft gerne Schneeball rumteilen und sagen, okay, dann kaufen wir ein paar Nudeln und ziehen das
Ja.
mal durch. Mal
Ja.
schauen, was dann passiert. Wobei, nochmal, ich mache ja dann irgendwie sowieso weiter, aber dass man zumindest mal signalisiert, wir sind noch da und
Ja,
wir
eben.
können auch was gegen euch tun.
Ja. Wir wollten heute ein heißes Eisen anfassen, glaube ich, auch noch, oder?
Ja, das Schöne ist, wir haben immer einen Plan. Komm, wir fassen ein heißes Eisen an und dann quatschen wir über was ganz anderes. Nein, wir fassen jetzt das heiße Eisen an. So, ja.
Ja, weil wir will ja Kommentare lesen und uns unsere Zuschauer ja so wichtig sind. Es war gewünscht worden, mal über das Thema Gendern zu sprechen. Was an sich ja
Kann ich
schon
nicht
sehr
mitreden.
riskant ist. Bitte?
Da kann ich ja gar nicht mitreden, das mache ich ja nicht. Ich spreche ja keine
Sex hattest du
Doppelpunkte,
schon, aber kein Gender, oder?
aber.
Hattest du schon mal
Ja.
Gender?
Ja, nee, Gender hatte ich noch
Ich
nicht.
fand
Also
Sex
mit
besser,
Sex
ehrlich
habe ich.
gesagt.
Ja,
Ja.
habe ich auch, ja. Das ist
So.
doch, ich kann das übersetzen. Ja, also Gender ist irgendwie, das sind diese Doppelpunkte und so, ne? Das heißt jetzt
Das
auch
ist
du,
nicht
den.
Gender, das ist Sprachakne. Das ist was
Ah.
anderes.
Ich, mir hat jemand neulich ein Bild geschickt von der Düdin. Das ist so ein Buch. Also so heißt das jetzt. Das
Was
hieß ja
ist
vorher
Antje
nicht.
Düdin?
Das fand ich natürlich. Ich fand das
Also ich
schön.
verbiete mir
Weil
jetzt
der.
alle Scherze, die da Buchstaben variieren.
Nein, das hatte da tatsächlich jemand geschickt und ich
Ja.
fand das, will dir das jetzt gar nicht.
Ja.
Das ist das Einzige, was ich darüber weiß, weil dann auch jemand dazu
Soll ich
noch
dir mal
schrieb.
erklären?
Ja,
Ja.
ja.
Ein bisschen einführend. Wir müssen jetzt vorwegstellen, dass wir natürlich gute Menschen sind. Wir meckern das jetzt nicht, weil wir eigentlich am liebsten Frauen diskriminieren möchten und dadurch daran gehindert werden, sondern wir haben Argumente, warum wir das bedenklich finden, oder?
Ja, du.
Also.
Ja, mach mal.
Was mir wichtig, also erstmal, was wichtig ist, dass es sich hierbei eigentlich um sowas wie eine ideologische Kopplung handelt. Das ist gelungen, eigentlich im gesellschaftlichen Diskurs die Zuständigkeit für bestimmte reale Probleme in die Felder bestimmter soziologischer Disziplinen und Theoriefelder zu legen. Also das ist ganz interessant. Also ich nehme an, du findest Umweltschutz auch ganz okay, oder? Ja, aber du findest wahrscheinlich, dass es noch komplexere Antworten gibt, als die, die Fridays for Future gibt, oder?
Ja, du weißt das, ja. Ja.
Oder man kann auch über Asyl und Migration sprechen, ja, aber das führt nicht dazu, dass man für No Borders, No Nations ist. Also das ist der Punkt. Und das Gleiche gilt eben, dass wir natürlich für Geschlechtergerechtigkeit sind in ökonomischer und sozialer Hinsicht, aber dass wir halt möglicherweise uns fragen, ob dieses Thema wirklich gut aufgehoben ist beim Gender-Thema oder ob das vielleicht eine ideologische Kopplung ist, die eher interessengeleitet ist, als tatsächlich dazu dient, das Problem zu lösen. Also hier hat man sich ermächtigt in einer Art Alleinzuständigkeit für Probleme, was auch den schönen Vorteil hat, als dass jeder, der anders damit umgehen will, direkt, also entweder Ausländerfeind, Ökosau oder Sexist ist, ne? Das ist ja das Schöne daran. Also wenn du musst ja gar nicht sich fies gegenüber Menschen mit anderen geschlechtlichen Entwürfen verhalten, sondern du musst ja nur Gender kritisieren und schon bist du Sexist. Ja, diese Identifikation dieser marginalisierten Gruppe, was immer das sein mag, mit dieser Theorie ist so gelungen, dass die sich gewissermaßen vor jeder Form von auch theoretischer, politischer und rationaler Kritik immunisieren. Das ist schon das, was man Hypermoral nennen könnte. Ich habe da auch schöne Bücher dazu mal rausgesucht, die, wenn man das nachlesen möchte. Was ich sehr mag, ist hier Bernd Stegemann, Die Moralfalle. Das ist jemand, der aus dem linken Spektrum heraus das Ganze kritisiert. Also sehr, sehr, sehr lesenswert. Und Robert Faller, Die Erwachsenensprache, auch sehr schön. Das ist sehr inspirierende, schöne Kritiken mit sehr viel Feinsinn, die eben aber dann nicht umschlagen. Es gibt sicherlich ja auch Leute, die das ablehnen, weil sie gerne sexistisch sind. Ja, das verbietet sich aus anderen Gründen. Was ich halt sage, ist, da sind ernste Probleme. Also Umweltschutz finde ich wichtig, Gerechtigkeit gegenüber Menschen mit welchen Orientierungen auch immer finde ich wichtig. Und ich finde auch sozusagen den sensiblen Umgang mit Menschen, die woanders herkommen oder wohin wollen, finde ich auch alles richtig, aber ich muss das nicht diesen Leuten überlassen. Und weshalb ich jetzt Gender so schlimm finde, ist also zum einen der theoretische Hinweis, das beruht ja auf Judith Butler, die Vorstellung, und das ist eine bahnbrechend spektakuläre Erkenntnis, die noch nie vorher jemand hatte, dass es gesellschaftliche Rollenmodelle gibt. Das war mir bisher völlig neu.
Nein.
Denn ja, verrückt, ne?
Doch, oh
Dass man in
nein.
Kulturräumen und historischen Epochen tatsächlich Geschlechtern mit verschiedenen Rollen ausgestattet hat. So, und dieses Element der sozialen Konstruktion von Geschlecht, das wird halt als Gender bezeichnet, und das Gegenstück dazu ist der biologische Befund. Du guckst also mal so zwischen deine Beine, und wenn du dann einen, je nachdem, so oder so gearteten Genitalbefund hast, dann bist du eben das eine oder das andere oder irgendwas dazwischen oder so. Also kann ja alles sein. So, und das Interessante ist jetzt, und ich sage ja auch immer, jeder nach seiner Fasson, aber bitte mit sauberer Unterwäsche. Ja, das für unsere Zuschauer. Aber jetzt, wenn man jetzt Gender annimmt als die sozial konstruierte Sexualität, dann wird plötzlich eine Trivialität, nämlich dass wir das, was uns ausmacht, in irgendeiner Weise, was unser Schicksal ist, wofür wir ja nichts können, wird überführt in die Form einer sozialen Konstruktion. Geschlecht wird als Gender wird sozial konstruiert und ist damit beliebig konstruierbar und damit auch eigentlich den Machtspielen ausgesetzt. Es gibt also nichts, was dem irgendwie entgegensetzen würde, dass du jetzt zum Beispiel sagst, du fühlst dich jetzt als 22-jährige junge Frau mit einer auswählbaren Pigmentierung und wie auch immer. Das kannst du alles, kannst du machen, weil das ist ja sozial konstruiert. Das ist zum einen ja eine Verleugnung auch des Realitätsprinzips, weil man natürlich ein gewisses schicksalhaftes Geschlecht hat. Also diese menstruierenden Männer und all diese Geschichten, um die sich die SPD jetzt auch kümmert, gehören ja sozusagen in das Panoptikum dieser ganzen Geschichte der Hyperstasierung, also der Aufblähung von irgendwelchen Spezialfällen, wo sicherlich auch eine existenzielle Not eine Rolle spielt, aber da würde ich jetzt keinen Wahlkampf drauf begründen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass hier eigentlich der soziale Aspekt dem anthropologischen Aspekt, also der Seite des Menschseins, völlig übergestülpt wird. Mit dann auch der Perspektive, wenn das der Fall ist, dann kann auch durch Sprachregelungen Einfluss genommen werden auf die Art und Weise, wie Gesellschaften sich dazu verhalten. Und dadurch findet so eine Art sprachliches Umerziehungsprogramm statt, dass wir eben diese besonderen Menschen und marginalisierten Gruppen sichtbar machen sollen durch bestimmte Sprachregelungen. Das wird damit zumindest versprochen, weil Sprache sei immer schon ein repressives Herrschaftsinstrument und jetzt wäre sozusagen, wird jetzt die eine Repression durch die andere Repression ersetzt. Das ist sozusagen das Versprechen und wir werden alle sensibilisiert. Also wir sprechen geschlechtersensibel. Also es gibt dann Sprachleitfäden für Institutionen. Habt ihr, glaube ich, in Hamburg auch einen schönen oder auch in anderen großen Städten. Institutionen werden angeraten, wie man zu sprechen habe. Ja, und um Geschlechter sichtbar zu machen. Das Verrückte daran ist, und das ist schon mal mein erster Einwand, ist, dass, wie soll ich sensibel sein, wenn es schematisch ist? Ja, es wäre ja sehr sensibel, wenn ich weiß, oder ist jemand, der fühlt sich wohl bei so einer Ansprache, wenn ich ihn dann so nenne und nicht, indem ich dieses Schema auf alle ergieße. Ich finde es fürchterlich unsensibel und sprachhomogenisierend. Wäre mein erster Einwand.
Also, ob du das nachvollziehen? Ich kann das nachvollziehen. Darf ich dazu wenigstens beisteuern, dass ich die Amazon-Regelung, die wir, glaube ich, mal kurz angesprochen haben, dass man nicht mehr Frau sagen darf, sondern es jetzt gebärfähige Person heißt.
Ja.
Das finde ich, ist ja in dem Zusammenhang etwas, das, was du meinst, glaube ich, wenn ich das übersetzen darf für mich. Ja. Und das ist hochgradig merkwürdig und diskriminierend, weil ich ja dann da wieder differenzieren müsste. Was denn, wenn jetzt diese Person gar nicht mehr oder gar nicht gebärfähig ist, müsste ich dann nicht, und ich komme ja immer weiter dann in eine, in eine Form von Ausgrenzung und,
genau.
Die, ja, okay, entschuldige, ich wollte den nicht unterbrechen.
Nee, das ist ein schöner Punkt.
Besondere Stilblüte.
Ja, da gibt es ganz, ganz viele und also ich, ja, es sind auch viele Übertreibungen und dann auch ein Wust und eine Wut, die da existiert. Und was mir halt auffällt, ist insbesondere bei diesem Klick-I da, diesem komischen, dass ich so mit Sternchen drin habe oder dass ich dann eine kleine Pause mache bei Taliban-Innen. Ja, das soll dann jetzt irgendwie was Besonderes sichtbar machen. Mein Eindruck ist, da werden gar nicht diese marginalisierten Gruppen sichtbar gemacht, sondern es wird die Zugehörigkeit zu einer Doktrinsekte sichtbar gemacht. Es wird diese Ideologie sichtbar gemacht. Also, es wird eine Markierung vorgenommen im Hinblick auf Sprecherzugehörigkeiten. Gehörst du in das Lager der Genderisten oder gehörst du in das Lager der zu bekämpfenden Menschen, die tatsächlich sprachsensibel umgehen? Also insofern wäre das für mich eine Form der...
Ich muss doch eine Dreier-Schüler-Frage dazwischen stellen.
Ja, bitte.
Darf ich?
Ja, gerne.
Ganz kurz. Vielleicht ist es auch nur eine 4, aber soweit ich mich erinnere oder ich kann mich irren, es geht doch auch bei Sprache, da gibt es doch, glaube ich, 3 Fälle und bei den Geschlechtern, okay, geht es meinetwegen auch 24, aber per Definition erstmal 2, also männlich, weiblich und dann gibt es bei Sprache gibt es auch 3, also ja. Der, die, das und dieses.
Die
dieses
Rübe und das Mädchen,
ja genau. Ja, und die Kunden ist zum Beispiel ein Plural, der gar nicht heißt, dass das alles Frauen sind.
Genau.
Also da ist für mich so von vornherein schon ein Missverständnis bei diesen ganzen Sprachfaschisten, dass man sagt, ihr versteht ja wirklich nicht mal Bahnhof. Denn das geht, darum geht's ja auch gar nicht. Also die durch den Plural wechselt dann scheinbar das Geschlecht, ist doch totaler Quatsch. Also so wird der Plural unterschieden. Ja. Und wenn eine Gruppe von Menschen irgendwie, wenn da auch einer, auch nur einer vom anderen Geschlecht drin ist, dann ändert das jetzt trotzdem doch nichts, dass wir uns da auf der oder die geeinigt haben.
Ist so, ja gelöst mit dem generischen Maskulinum, also sprachlich ist das abbildbar und du kannst, hast ja immer die Möglichkeit, wenn du eine besondere Situation hast, das durch eine sensible, situativ gerechte Formulierung alles aufzufangen, das ist möglich. Also nochmal, ich möchte jetzt bitte nicht gedankenloses, chauvinistisches Rumgegröle rechtfertigen, sondern ich möchte einfach den Preis, den wir dafür zahlen, dass die Ideologie um sich greift, nämlich die Verstümmelung der Sprache in ein Herrschaftsinstrument, den möchte ich tatsächlich nochmal benennen. Insbesondere, weil, wo ich gerade war, dass es zum Distinktionsargument oder zum Distinktionspunkt geworden ist, dass dann plötzlich Menschen sagen können, oh, ich beherrsche aber diese Sprache besser. Und es ist ja, dass diese Sprache hatte auch Generationen und das wechselt und man muss immer up to date sein, indem man die richtige Formulierung verwendet. Das heißt, du kannst Zugehörigkeiten ausweisen, aber du kannst auch noch besser im Gendern sein als andere. Ja, und dann spielt auch keine Rolle, ob die Person das, wie die das meint und ob das mit Wohlwollen oder Verachtung gesprochen ist. Das heißt also, das, was wir normalerweise mit hinzuziehen würden, dass wir unterscheiden die Gesinnung, in der ich etwas sage. Und das, was ich selber sage, dass das nicht dasselbe sagen. Es kann also sein, dass ich ein verbotenes Wort verwende, Einfach nicht, weil ich nicht weiß, dass es verboten ist, aber es mit höchstem Wohlwollen und Anerkennung sage. Und es kann sein, dass ich komplett durchgendere und politisch korrekt spreche und natürlich das alles mit dem tiefsten Abscheu gegenüber diesen Menschen tue. Also das geht für mich auch verloren. Ich finde, dass sozusagen dieses Element des wechselseitigen Verständnisses wird durch so eine Abrichtung des uniformierten Sprechens völlig erschüttert. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Und es ist auch so, dass diese Leute selbst im Inneren dieses Sprachspiels sich nicht sicher sein können, dass sie nicht möglicherweise auch mal ans Fettnäpfchen treten. Also ich weiß nicht, ob das bei Faller war oder ob das mein Beispiel war. Das ist gleich dann dem spanischen Hofzeremoniell, mit dem Unterschied, dass das irgendwie noch eine Form von Anmut hat, dass du also ganz genau wissen musst, wie du wen ansprichst, damit du nicht in Ungnade fällst in deinen Kreisen. Und ja, und weißt du, wie du den Hofknicks richtig vollführen musst, musst du sowas wie auch einen Knicks vor dieser Ideologie machen. Und ich finde, das ist eben im hohen Maße auch sozial repressiv, was da passiert. Und eben die Frage, ob damit wirklich jemandem geholfen ist, wenn wir auf der Ebene der Symbolpolitik Dinge angehen, die vielleicht auf realpolitischer Ebene mit einer Leichtigkeit zu beseitigen wären, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen.
Ich würde jetzt trotzdem, ja, okay, machen wir weiter.
Nee,
Ich muss jetzt kurz
einen Punkt
den
hätte ich noch,
Anek.
sonst mach
Ja,
mal.
bitte, mach mal, ja, ich kann mir den auch merken.
Nee,
Ja,
dann mach
mit
du
dem,
erst.
mit dem,
Ich
nee,
hätte die
nein, ich.
Alternative. Nein, nein, das möchte ich nicht mehr.
Jetzt möchtest du nicht mehr. Gut, dann schweigen wir jetzt einfach.
Du hast angefangen.
Nee, also das war ja aber auch da, wollte ich gerade sagen, die Tücken welcher Hufknicks ist denn jetzt richtig für den japanischen Gesandten? Also was du gerade meintest,
Ja.
weiß ich ja nicht, ob ich dem jetzt die Kuchengabel links oder rechts oder hinterm Ohr tragen muss.
Ja.
Das ist natürlich auch so, dass man da sagen muss, da kann man gerade auch bei diesem, auch das, mir zugetragen, fand ich sehr schön, jemand, der dann versuchte, in der Kneipe eine Radlerin zu bestellen, was dann aber laut Auskunft des Wirtes nicht ging, weil das Zapfhuhn kaputt war. Und da habe ich ihm gesagt, der mir das geschickt hat, auch darauf hingewiesen und gesagt, das wäre totaler Schluss, weil das Zapfhuhn, das würde ja wohl die Zapfhenne heißen. Denn sonst wäre das ja vollständig
Natürlich.
unrichtig durchdekliniert. Also musst du mir recht
Aber
geben. Die
ja,
Adlerin
nee,
aus der
ich muss sagen,
Zapfhenne.
also auch da seid ihr noch nicht auf der Höhe des Hofzeremoniells, weil ihr habt Speziesismus begangen.
Was ist das denn?
Das ist die
Also klingt
Diskriminierung.
interessant.
Nee, es gibt ja, es werden ja auch neue, es gibt ja eine Inflation an Diskriminierungsformen. Und jetzt geht es ja darum, dass du ja Tiere beleidigt hast, indem du sie.
Ach du Scheiße. Entschuldigung, ja, das war auch politisch. Kann man das rausixen? Ja, okay,
Ja,
ich habe
bitte.
Tiere beleidigt.
Ja, das
Oder
ist natürlich klar, dass
Früchte.
Zapfhuhn, Zapfhenne, ja, das erzählt ja von der Überlegenheit des Menschen in seiner Zerstörung der Natur, die ja auch sprachlich vollzogen wird, indem du jetzt vom Zapfhahn und der Zapfhenne sprichst. Und du entkommst dem Problem deiner Schuld, ja, auf dem Wege des Sprechens immer nur teilweise. Also du musst immer schneller laufen als die Sprachregelung und die Schuld, die hinter dir hervor sich auftürmt. Also da tut mir leid, richte dem Freund aus, das hat nicht geholfen. Weshalb ich
Okay,
das
also
so
das,
problematisch
ja.
finde, ja, weil es eben es schürt eigentlich eine Summe von Mikrokonflikten und schafft so eine Empfindlichkeitsökonomie, dass du sagen kannst, oh, ich sperre jetzt meinen Hals ganz falsch auf und wenn mich dann einer beleidigt, dann habe ich aber irgendwie auch das Recht, mich zu empören. Ja, das ist ja das Wunderbare daran, dass du plötzlich so eine Legitimationsform hast auf der Ebene von Empfindlichkeit. Und da, diese Empfindlichkeitstauschkurse, die ändern sich ja auch. Du kannst ja bestimmten marginalisierten Gruppen angehören, die hatten früher noch einen ganz großen Tauschwert. Der wandelt sich aber. Deshalb gibt es diese intersektionellen Beziehungen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, wenn du zwei Diskriminierungsformen für dich in Anspruch nehmen kannst.
Ja,
Ja.
sag mal eine oder zwei oder drei. Also, was könnte ich da
Was haben wir denn hier im
spielen?
Angebot? Ich muss mal gucken, was schlägt der Faller denn hier vor? Ja, du hast es relativ schwer, weil du zwei Sachen hast, die man einfach nicht leugnen kann. Die sind auch nicht sozial konstruiert, sondern bei dir sind sie naturalisiert. Du bist weiß, du bist ein Mann, du bist alt.
Ja. Ja, und was du damit, aber
Damit bist
das
du eigentlich der
verschafft mir
geborene
jetzt.
Diskriminierer. Man kann dich gar nicht diskriminieren, das geht nicht. Das tut mir jetzt
Ach
leid.
so. Also du
Du
hast mich jetzt
könntest
quasi
dein
im Grund
Geschlecht,
und
deine
Boden.
Hautfarbe und dein Alter ändern. Vielleicht, du könntest aus deiner Krankheit versuchen, was zu machen.
Ja, aber ist das nicht diskriminierend, was du gerade gemacht hast? Also mich
Nein,
irgendwie
nein, nein, nein,
wegen
nein. Das ist
meines
nicht diskriminierend. Nein, nein,
alt,
das ist.
weiß, männlich und Behindertseins irgendwie in die Ecke zu
Nein.
schieben?
Das könnte man Ageismus nennen, aber das wegen des Alters. Es muss auch immer Englisch sein. Also diskriminieren muss irgendwie Englisch sein. Altersdiskriminierung. Ja, aber nee, das ist also das ist das Problem. dich kann man nicht diskriminieren, weil du das alles bist, das bist du auch natürlich, das ist nicht sozial konstruiert, sondern das ist wiederum, das ist ein biologischer Sachverhalt, den du nicht wegdiskutieren kannst.
Okay, und das ist
eine einer der vielen Widersprüche also, dieser ja. Konzepte natürlich, dass du auf der einen Seite sowas wie Genitalbefunde zum Ausschluss aus Diskursen erhebst. Also das heißt, du bist als Sprecher eigentlich völlig unzulässig.
Das hätte ich gerne mal beim Arzt Pillemanns. Gehört. Das ist ein sehr schönes.
Könntest du um diskursfähig zu werden.
Schöne Diagnose. Genitalbefund. Ausgeschlossen aus der Diskussion.
Ja.
Ja. Sie haben Genital. Ja. Ja, okay, entschuldige, ich wollte dir nicht dazwischen reden, ja.
Nee, was ich damit sagen möchte, wir sind natürlich fallen zurück in vormoderne Zeiten, weil eigentlich war früher die Qualität des Arguments entscheidend, welchen Einfluss eine Äußerung auf den Diskurs hat und nicht der Genitalbefund des Sprechers.
Ja.
Ja, das hat sich heute ein bisschen geändert, ne? Das ist alles, was du sagst, ist per se nicht diskursfähig und wenn diskursfähig, dann falsch.
Ja, das ist mein Eindruck. Also das hast du jetzt auf mich auch mehr Ausdruck wie auf mich, oder? Also
ja, nicht
alter,
nur für dich,
alter, das
gilt genauso auch für mich natürlich. Ja.
Okay, ich habe noch den Vorteil, also dass ich auch noch hirnverbrannt bin und zwar mit Attest, also im Gegensatz zu dir. Das heißt, alles, was du gerade gesagt hast, das trifft ja so auch generell auf mich zu. Deswegen ja, spreche ich so gern mit dir, weil ich das ja dann zumindest noch darf, ohne sofort aussortiert zu werden. Ich freue mich darüber sehr.
Ja, wir bilden dann selber sozusagen eine Art Selbstbestätigungsgegengruppe, eine Echokammer der Ausgegrenzten, die dann sozusagen der alten Zeit nachweinen, in der man noch hemmungslos diskriminieren durfte. Nein, jetzt um es ernsthaft mal auch zu machen, ist natürlich, wir haben ja am Anfang gesagt, wir sind ja nur gegen diese diskursive Kopplung von Thema und Theorie. Wir sind aber nicht dafür, dass man mit diesen Menschen schlecht umgeht und wir wollen das ja nicht legitimieren. Also deshalb, ich habe das mal an anderer Stelle gesagt, um die ethische Frage zu beantworten, die sich damit verbindet, reicht das Konzept Mensch völlig aus. Also ich diskriminiere jemand mit einem Handicap schon deshalb nicht, da brauche ich nicht erst sagen, oh, der ist aber behindert, sondern ich diskriminiere ihn nicht, weil ich Menschen nicht diskriminiere. Das ist, verbietet sich auf der Basis des Menschseins schon nicht. Da brauche ich sozusagen diese Mikrokonflikte, die dann auch in Konkurrenzsituationen um Aufmerksamkeit und Empfindlichkeit führen, die brauche ich nicht. Und im politischen Raum fände ich ganz gut, wenn wir tatsächlich das Konzept des Bürgers hochhalten. Ja, also dass wir sagen, wenn ich die Rechte entziehe oder nicht gebe, dann liegt das nicht daran, dass du eine bestimmte Hautfarbe hast oder sonst irgendwas, sondern es ist schon deshalb nicht in Ordnung, weil du Bürger bist und deshalb mit, also es war ja früher mal diese Bürgerrechte, kennst du noch, ne? Es gab dieses Grundgesetz und da gab es Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, all diese Punkte, ne? Und da konnte man sagen, kommt man relativ gut ohne dieses Gender-Konzept aus, ne? Und das Verrückte ist, dass auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir wieder zu einem Widerspruch, wir sowas wie eine Naturalisierung von Repräsentation haben, also sowas wie eine Frauenquote im Parlament bei Abgeordneten, macht ja jetzt wiederum den Genitalbefund zum Ausgangspunkt von Repräsentation. Das heißt also, nur jemand, der dieselben Genitalien hat, kann auch an jemanden denken, der auch solche Genitalien hat. Das heißt, jemand, der als Mann in ein Parlament einzieht, ist völlig unfähig, Politik zu machen, die für Frauen gut ist. Und das sieht man ja auch an Merkel zum Beispiel. Wohl, ist die eine Frau?
Ja, ja.
War also, Obama schwarz eigentlich?
Das weiß ich nicht, ob man das so sagen darf. Worauf willst du hinaus? Also Frau Merkel kann keine Politik für Männer und für Frauen machen. Das ist ja
die Unterstellung, genau. Also das ist ja auch völlig falsch, das zum Ausgang zu kommen. Wir machen Politik fürs Allgemeinwohl, für die Menschen. Und da kommen natürlich diese Aspekte alle vor. Aber es ist blödsinnig zu sagen, dass nur weil ich die gleichen Genitalien habe, werde ich dieser Gruppe auch besonders gerecht. Das war mein Punkt.
Mhm. Ja, also aber die ganzen Begriffe, die du gerade hier so erwähnst, ich kenne die wohl noch, also Bürgerrechte, Menschenwürde, Menschen und das ist auch von Bürgern ohne Sternchen gesprochen. Das sind natürlich alles so Konzepte und Begriffe, die man im Zweifel jetzt schon nachschlagen muss in irgendwelchen Lexika, weil davon sind wir doch weit entfernt, oder ist das falsch?
Also, und da muss man auch fragen, ob diese Sprachregelung oder diese Ausübung von Macht über Sprache nicht auch einen Beitrag dazu geleistet hat, genau diese Konzepte auszuhöhlen. Das ist sicherlich eine spannende Forschungsfrage. Und deshalb entziehe ich mich diesem Sprachdiktat, aber ich würde schon sagen, dass wir auch eine Verpflichtung haben, Antworten auf die dadurch durch die auf die aufgeworfenen Probleme zu haben. Also ich denke schon, dass wir uns um Umweltschutz, um Migration und um Geschlechtergerechtigkeit kümmern müssen, nur eben in einem anderen Rahmen.
Mhm. Du, auch wenn wir jetzt sehr weit sind schon, wir wollten ja mal eine
Oh
Sondersendung
Gott.
über politisch inkorrekte und
Ja.
Dinge und Begriffe machen und alle Fettnäpfchen versuchen zu treffen, die wir treffen können. Das würde ich auch weiterhin vorschlagen. Also in den kleinen Schlenker möchte ich doch mal mitmachen, wenigstens in die Richtung, was du gerade sagst. Also es darf ja jetzt auch nicht dazu führen, dass man sagt, das ignoriere ich jetzt einfach. Also wenn
Genau.
meine 18-jährige Tochter zu mir sagt, das heißt nicht Negerkuss, dann hat sie
Ich habe das gar nicht gehört, gerade das Wort.
nee, es wird ja auch sofort gelöscht, aber dann hat sie dann natürlich recht, auch wenn ich drauf bestehe, das hieß schon immer so. Das ist ja trotzdem richtig, dass man an bestimmt, dass man nochmal mit nachdenkt. Also
Genau.
sogar in der Sprache zu sagen, Sprache hat natürlich Folgen auf unser Denken, Handeln und so weiter. Und dass man nicht irgendwie
Ja.
schlankweg alles vom Tisch wischt. Die
Nein.
Washington Redskins dürfen auch jetzt Washington Football Team heißen, weil ihnen immer noch nicht eingefallen ist, wie man Rot heute besser sagt. Die Cleveland Indians heißen immer noch Cleveland Indians. Also, dass man nicht pauschal und per se, da kenne ich
Genau.
meine Tochter gut genug, sagen,
Genau.
okay, denkt mal drüber nach, was ihr eigentlich sagt, ihr alten Leute. In Ordnung, aber was du gerade beschrieben hast, das darf natürlich nicht vollständig irgendwie in diese wild gewordene Richtung gehen, in der wir jetzt sind.
Ja, und vor
Weil
allem ist es
es
immer,
tut,
finde ich es immer
Matthias,
leicht,
es.
jemanden über den Mund zu fahren, der irgendwie aus einer Sprachgewohnheit herauskommt. Also das ist für mich einfach Salon-Emanzipation, also jemanden über den Mund zu fahren und einen moralischen Mehrwert einzustreichen und sich auf der Seite des Guten zu fühlen, ist was, das ist eine. Und tatsächlich Verantwortung zu übernehmen für gesellschaftliche Gerechtigkeit, wo ja dann auch Fragen der Vermögensverteilung und der Machtverteilung eine Rolle spielen, das sind für mich zwei Paar Schuhe. Und das Schöne ist, glaube ich, für das gute Gewissen, es ist immer leichter, Symbol politisch aktiv zu werden, als tatsächlich was zu tun. Und das, den Vorwurf würde ich dann auch zurückspiegeln, tatsächlich.
Ja, also ich weigere mich jedenfalls weiterhin mit Sternchen und innen meine Bücher zu schreiben, dann wären sie zwar doppelt so dick, aber das lenkt, glaube ich, nur ab.
Ja. Haben wir noch Zeit
Genehmigt
für einen
wird.
anderen Punkt? Nee, wir haben schon viel gemacht heute. Ich hatte ja noch was Schönes, wie man nicht wahnsinnig wird, aber.
Ja,
Aber.
ganz so ruhig.
Nee, weiß ich gar nicht, ja.
Doch, du wolltest ja noch irgendwas, einen Wert schaffen. Nein, irgendwas wolltest du mir noch sagen, was ich tun soll in meiner Paria 1G-Welt, in der ich nicht mehr rausgehen darf.
Wir hatten ja das Erzählen, wir hatten das Spielen und jetzt bin ich beim Werk schaffen. Ein Werk schaffen, etwas vollbringen. Und das kann was Kleines sein, ein Kuchen backen und oder es kann was Großes sein, was du machst, wahrscheinlich ein Buch schreiben, irgendetwas zustande bringen, was Gehalt hat und was, wo ich mich selber auch als Urheber fühle und wo ich etwas mit anderen teilen kann. Ich würde das, könnte sogar noch philosophisch erklären, warum das was Tolles ist. Ich habe das Gefühl, dass da ein tolles Gegengewicht zu den Frustrationen der Zeit sein könnte. Was, in welchem Bereich bist du schöpferisch tätig? Was schaffst du?
Ich weiß, wir kennen uns nicht so gut. Ich schreibe Bücher. Was
Das weiß
meinst
ich. Nein, das
du?
weiß ich ja. Das habe ich gerade gesagt. Soll ich es nochmal hochhalten?
Ja, das von
Was ich übrigens
Kleinbauern,
nochmal
bitte. Nicht
sagen
an meine
möchte,
eigenen.
Bestseller-Autor sein bedeutet nicht, dass man im Geld schwimmt. Das heißt, der Sven, der
Ja,
macht
der
das vor allem,
Sven,
weil er
der.
das gut kann und weil es ihm Freude bereitet und weil es auch andere Leute gibt, die das gerne lesen. Aber
Ja,
bastelst du irgendwas mit deinen Händen oder
da
so?
mache ich
Kannst
noch
du?
mal eine Sondersendung draus. Also, die ist dann auch nur 6 Minuten lang, was man alles nicht verdient von den 15 Euro, die ein Buch kostet. Das kommt nämlich
Genau.
nur 1 Euro an bei mir. Nee, bastel ich irgendwas? Nein, sehr zum Leidwesen meiner schöpferisch tätigen Tochter. Gib mir mal noch ein paar andere Beispiele. Also ich gestalte einen Garten. Das ist aber ein Werk, das dauernd zerfällt.
Ja.
Das ist Absicht, jedenfalls für mich.
Ja.
Aber du willst mit deinen Werken, meinst du bestimmt was
Nee, ich meine
anderes?
auch
Also
sowas.
ich schaffe Werke mit meinem Kopf und meinen Händen, da ist
Ja,
ein
ich
leeres
auch.
Blatt und danach sind dann 300 Seiten und es entsteht ein Bild im
Ja.
Kopf des Betrachters.
Ich
Und
sag
ich
auch
freue
für all die
mich.
Frauen, die gerade mit mir die Spielesammlung auspacken wollten, ich bin der miserabelste Handwerker aller Zeiten. Also, wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen soll, ist die Wand kaputt, ich blute und der Hammer ist verloren. Also, auch da habe ich zwei linke Hände, aber ich bewundere wirklich alle Menschen, die das können. Ich bin dann tatsächlich auch eher bei sprachlichen Werken. Ich würde es gerne mal philosophisch.
Das macht dich ja für Frauen wahrscheinlich noch attraktiver, weil die stehen ja auch auf so Jungs, die irgendwie nicht mal einen wahren Nagel in die Wand stecken. Kann ich auch nicht mithalten. Oh, er blutet, komm, wir müssen ihm helfen. Für ihm ein Pflaster. Matthias, geht es dir schon wieder etwas besser? Soll ich dir einen Tee holen?
Genau.
Das ist alles nur eine Masche.
Ja, klar. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Also das könnte ich jetzt auch ausführlicher erzählen. Also mein Vater war Ingenieur tatsächlich, der konnte all diese Dinge und hat irgendwie das, hätte sich das sehr gewünscht, dass ich auch so ein Mensch bin, der alles kann. Und ja, ich habe auch noch mal mit Ödipus darüber gesprochen. Ich habe tatsächlich diese intellektuelle Laufbahn vor allem deshalb eingeschlagen, weil mein Vater das so gut konnte.
Was Handwerken?
Der konnte alles. Der
Ach
war
so, das war
wirklich.
nur Protest.
Ja, weiß ich nicht. Das war jetzt Küchenpsychologie. Ich versuche jetzt dem Thema ein bisschen zu
Ja,
entkommen.
nee, will
Ich habe noch,
ich.
ich will noch was loswerden, lieber Sven.
Ja,
Darf
mach
ich das
mal.
noch? Ja, weil das ist in der Antike, was heißt eigentlich etwas schaffen? Das ist ein toller Gedanke. Das sind vier Punkte, die da eine Rolle spielen, die uns in irgendeiner Weise, und deshalb führe ich die jetzt aus, nicht um hier anzugeben, sondern weil ich zeige, welche Weltbegegnungen sich da plötzlich auftun, wenn ich schöpferisch tätig werde. Es gibt vier Aspekte, die eine Rolle spielen bei der Produktion von Dingen. Das stammt, soweit ich weiß, von Aristoteles. Einmal ist es die Causa Materialis, das heißt, ich werde mich mit irgendeinem Material beschäftigen, ob das die Sprache ist, ob das die Erde ist, ob das ein Kuchenteig ist, ob das Lebensmittelzutaten, ob das Holz ist oder irgendwas anderes oder ein Stoff, in dem ich etwas häkle oder stricke. Ich komme in Kontakt mit der materiellen Welt und das hat eine unglaubliche sinnliche Qualität, die mir die Realität wieder zugänglich macht, in einer Weise, in der ich mich als Gestalter erlebe. Das finde ich schon mal unglaublich toll. Ich habe immer. Ob das die Sprache ist, ich bin da nicht nur Gesprochener der Sprache und Opfer der Diskurse und Narrative, sondern das Ganze wird zum Ausgangspunkt meines Schöpfens. Das finde ich schon mal total toll und diese Sinnlichkeit, also ich kann ja noch nicht mal kochen, aber ich finde das total toll, also wenn, weiß nicht, meine Frau jetzt Kräuter schneidet und sowas dann aufsteht. Also diese Causa Materialis finde ich toll. Zweiter Punkt, also ich habe ja nicht nur das Material, wenn ich was schaffe, sondern ich habe natürlich auch ein Ziel, dass ich eine Form, in die ich dieses Material bringe, das nimmt ja nicht von selbst die Form an. Also das Mehl schmiegt sich ja nicht von selbst in die Kuchenform und wird dann irgendwie irgendwas, sondern ich muss das ja dazu bringen, dass es diese Form nimmt. Oder wenn du einen Text schreibst, die Wörter stehen alle in den Wörterbüchern, aber sie bringen sich ja nicht in dieselbe Reihenfolge, die du willst. Das heißt, du musst eine Kunstfertigkeit besitzen, damit so umzugehen, dass das sich dem fügt, was du dem als Ziel unterstellst, ne? Du bringst etwas in eine Form, ne? Du machst aus einem Stock vielleicht einen Zauberstab. Das kann ich tatsächlich sogar noch, oder, ne? Also, das finde ich auch eine tolle Möglichkeit, weil du dann dich als Urheber von Formungen erlebst. Das heißt, du bist nicht nur geformt, du bist nicht Objekt von Formungen, sondern du bist derjenige, der dem Ganzen deine Prägung mitgibt. Finde ich toll, ne? Das ist auch in diesen Zeiten, finde ich das ganz wichtig. Dann dritter Punkt, ne, nach dem Material und der Form ist die Causa efficiens, also die Wirkursache. Wie schaffe ich denn das Material in die Form zu bringen? Das heißt, du hast ein Wissen, du verstehst dich darauf, dass das Ganze in die Form kommt. Du hast die Form nicht nur gesagt, du hast nicht gesagt, Mehl werde Brot, sondern du sagst, ich verwende diese Arbeitsschritte, ich lerne das, ja? Und dadurch erfahren wir uns als wirkmächtige Menschen in der Welt. Finde ich total klasse. Also das ist, je mehr ich davon beherrsche, und das wäre für mich auch ein Element von Bildung oder der Schule, die ich mir vorstellen könnte, dass Menschen in der Lage sind, das ist eine Form von Selbstständigkeit und Autonomie, die Welt so zu formen und das nicht nur nach Wünschen, sondern auch nach Können, dass sie dem entspricht, wie sie sich die vorstellen. Also finde ich auch total toll, Täter sein und nicht nur Getriebener und Opfer. Und der letzte Punkt ist die Causa Finalis, und das ist der schönste Punkt, der wird meistens übersehen. Das Werkstück, was ich da zustande bringe, ist nicht für sich abgeschlossen, sondern wird in einen Bewandtniszusammenhang überführt. Das heißt, das Brot wird auf den Tisch gebracht und gegessen. Das Buch wird zum Verlag gebracht, gedruckt, gelesen. Und es adressiert sich und bezieht sich immer schon auf eine Gemeinschaft hin, die eine bestimmte Werthaltung, eine bestimmte Lebensqualität in sich trägt. Ja, idealerweise. Das heißt, in dem, was du tust, denkst du immer mit auch an die anderen und an eine gelungene Welt. Und insofern ist eigentlich jedes Werk, was man vollbringt, auch sozusagen der Urkeim einer neuen, schöneren und besseren Welt, die darin ihren Ausgangspunkt haben könnte. Also das Werk allein wird diese Welt nicht vollbringen. Also ich will jetzt weder nicht Eskapismus oder so. Und zugleich schaffst du aber Spielräume für etwas Besseres. Ich finde das sehr, sehr ermutigende Gedanken in dieser Zeit, weil du dann eben auch mit einer kleinen Tat plötzlich dem Ganzen was Großen, Schlimmen was entgegensetzen kannst.
Aber das heißt, um es mal kurz zu übersetzen als Ratschlag für die dunklere Zeit, die jetzt nochmal auf uns zukommt, irgendwie schafft Werke, heißt also, ich kann kochen, kannst gerne mal vorbeikommen. Es ist schön, dass das unter
Ich
Werken
kann
fällt.
essen.
Ja, guck mal, das ist doch was, das ergänzt sich ja hervorragend. Ist das dann noch die Causa Finalis oder
Ja,
sowas?
genau.
Jetzt
Der
isst das
Koch,
alles auf.
der hat die Esser mitbedacht in dem, was er tut.
Ja, aber das heißt, dann kannst du jetzt ja dann auch noch mal vielleicht nicht nur essen, sondern auch kochen lernen. Das wäre ja auch ein Werk. Also wir fangen mal an
Das
mit
möchte kein Mensch, dass ich
Pfannkuchen und
koche.
Risotto.
Ich habe es mal
Wobei,
mit
da kann man auch schon
Rentierfleisch probiert, als meine Frau weg war. Ich hatte eine Dose
Rentierfleisch.
Rentierfleisch von einem Freund aus Dänemark mitgebracht bekommen.
Und du hast die Dose nicht auch bekommen,
Ich
oder?
habe mich natürlich beim Dosenöffnen schwer verletzt und habe da natürlich dann das Rentierfleisch mit meinem Blut gewürzt und ein
Ja,
bisschen Tomaten, das verstehen. Meine Kinder fanden es furchtbar, sie haben ganz schlimm geweint.
das ist aber auch noch nicht kochen,
Ach, das
Matthias.
ist nicht
Also
kochen, eine Dose auf.
Dose aufmachen und warm machen ist noch nicht kochen. Ich
Du
glaube, darüber
frustrierst
müssen
mich
wir
jetzt
mal
aber auch ein
sprechen.
bisschen, was
Nein, ich versuche
direkt so
dir
ein Leistungsdruck hier.
aus dem theoretischen Vortrag in die Praxis zu helfen.
Ja.
Also dazu braucht man auch nicht nur eine Mikrowelle, sondern einen Herd vielleicht. Brot backen, kannst du das? Ist auch
Ich kann gar
immer
nichts,
schön.
aber du hast natürlich völlig recht. Ich kann
Sehr,
überhaupt
sehr
nichts.
lustig.
Ich hoffe ja immer so, wenn das Flugzeug abstürzt,
Chapfan.
dass wenn der Pilot sagt, oh, wir haben ein großes Problem an Bord, ist ein Philosoph an Bord. Ja, aber
Ja.
sowas wird nie passieren. Es wird immer gefragt, kann hier mit dem Hammer umgehen oder. Nee, aber du hast
Nicht.
natürlich recht, in den Zeiten, die kommen, ist es natürlich gut, mit den Mitteln seiner eigenen Hände sich und allen anderen Menschen eine Welt zu bereiten. Das wird unser Thema sein. Ja.
Ich meinte ganz ernst, also
Ja,
das, was du, also
ist
es
mal
ist ja
völliger mein
angekündigt.
Ernst.
Ich habe ja die, wie gesagt, die große Freude. Ich kann mir dann ja ein Buch schreiben oder ein Gedicht schreiben, das vom leeren
Könnte
Blatt.
ich auch.
Das kannst du auch, guck mal. Das ist schon, das, wie
Oder
Harry Rowold
Flöte
mal gesagt.
spielen zum Beispiel.
Ja, das kann, genau, aber nicht so, wie gesagt, nicht so gut Geige wie ich, also nicht so schlecht Geige wie ich. Also Flöte spielen könntest du auch lernen. Aber ich meine das ganz ernst als Aufforderung. Ich hatte genug Gelegenheit dazu, irgendwie kochen und Brot backen zu lernen und sehe das dann wieder am lebenden Beispiel meiner Tochter, die genau das macht. Also weil sie
Ja.
jetzt ja sowieso auch aus besonderen Gründen ein ganz besonderes Leben führt, aber die tollsten Sachen kann von genau diese Dinge. Werke
Genau.
zu schaffen. Also ich bringe mir jetzt mal, ich gehe jetzt mal zum Töpfern mit diesen alten Frauen, die sind dann alle schon über 50 und sie ist 19 und gehe dann einfach hin und sagt, will ich lernen, zeig mal. Und
Genau,
dann
genau.
entstehen diese Dinge. Aber sie kann auch, ich kann dann nur das Brot und den Kuchen und die Kekse essen. Das ist hervorragend, was sie da erfindet und entwickelt. Das ist genau das, was du meinst. Und ich
Genau.
verstehe auch, also nicht nur aus dem Schreiben, sondern auch aus dem Kochen. Die Freude, die das von vorne bis hinten macht. Und es
Genau.
ist, glaube ich, was Stabilisierendes, da hast du recht.
Genau.
Rentierfleisch sicher nicht. Wenn, gibt es so elektrische Maschinen, die kannst du dir irgendwo hinschnallen, dann bist du nicht in der Nähe. Und es, also, wie gesagt, Verbände sonst irgendwie. Aber gut, das ist da deine Masche. Was mit dem?
Nein, oh Gott, ich hab mich hier wieder offenbart. Müssen wir das eigentlich ausstrahlen? Wir können das ja
Ja, das ist schon ausgestrahlt.
Shit, wir sind ja live. Oh Gott.
Ja, hier wird nicht mehr geschnitten.
Oh Gott, oh Gott. Ja, aber du hast recht und es ist auch eigentlich, ich kokettiere hier mit meinem Unvermögen. Im Grunde ist es beschämend. Also das ist, wenn man mal sieht, was die Generation unserer Eltern noch mit den eigenen Händen anfangen konnte, also im Hinblick und auch das Wissen, das Kulturwissen. Das ist ja im Grunde auch alles diffamiert worden. Vielleicht sind wir da auch wieder beim Gender-Thema. Ich sage jetzt mal was ganz Böses. Der Begriff Herd ist ja auch zum Schimpfwort geworden, ne? Also Heim und Herd ist ja was ganz Schlimmes. Dabei ist der Herd eigentlich der Ort der Autarkie, wer immer daran steht. Also das möchte ich jetzt nicht in Geschlechterrollen übersetzen, aber es ist wirklich, deshalb haben die Antiken das ja auch mit den Hausgöttern sozusagen für heilig erklärt. Einen Ort, wo du sozusagen mit eigener Kraft das Feuer kultivierst, Leute warm und satt machst, Menschen versammelst. Und unabhängig bist von Menschen, deren Essen du normalerweise dann übernehmen müsstest. Und ich bin groß geworden als Jugendlicher in den Zeiten der Tütensuppe. Kennst du Miraculix noch? Diese Spaghetti, die man
Miraculix ist der andere, aber die
Hieß ja nicht so
heißen
Miraculix. Ja, richtig, genau. Ja,
Miraculix.
das war meine Jugend, ja. Also das war dann Kochen und das war schon der Höchstmaß. Und ich glaube, dass das sozusagen lange als unfein gilt. Also wer was auf sich hielt, hat das dann nicht mehr kultiviert. Und ich glaube, dass wir jetzt davon profitieren würden, sowohl in sozialer Hinsicht als auch in politischer Hinsicht, wenn wir das entsprechend auch mit dem Anbau des eigenen Gemüses und so weiter, Permakultur, da gibt es ja viele interessante Sachen, die man da machen könnte. Aber jetzt verzetteln wir uns.
Nö,
Bevor ich mich um Kopf und
wir,
Kragen rede,
ja.
wollen wir die Sendung eigentlich beschließen oder möchtest du noch was Peinliches sagen oder nochmal in den
Nee,
Fettnapf
ich
springen?
möchte nichts. Wir werden dann demnächst Kochrezepte austauschen, wenn du ein bisschen. Ich kann dir dann auch gerne erklären, wie man Rosenkohl nicht anbaut, was ich jedes Jahr versuche und jedes Jahr scheitere, aber das können wir ein andermal machen.
Ja, lass uns das bitte machen.
Inklusive der schönen Rezepte, den können wir auch noch zusammen kochen.
Ja, wir machen eine Kochsendung. Lass uns bitte eine Kochsendung machen.
Du bringst halt Dosen mit.
Nein! Nein, wir machen eine Kochsendung.
Okay.
Wir wollten, ach so, ich wollte eigentlich diesen ganzen Part zum Thema etwas herstellen, dem Clemens widmen, unserem lieben Mann im Hintergrund, der diese Sendung zustande bringt und auch damit ein Werk schafft, der übrigens jetzt ein Bett bauen wird aus Paletten, glaube ich, und der viel besser mit seinen Händen umgehen kann als wir beide, glaube ich. Und
aus Paletten,
ich glaube,
aus Streichhölzern oder aus Falten oder was. Da hat aber noch Zeit jetzt.
Nimm das Pathos mal nicht raus. Ich wollte hier
ja,
den
okay,
Clemens
gut,
mal
ja.
hier die ja. angemessene Würde zukommen lassen. aus Strohhalmen. So.
Ja, wir gucken uns. Wir nehmen das
wir dann. Kriegen die Sendung ab, nicht mehr anständig zu Ende.
Nein, machen wir es
nicht. Sag noch was Liebes gut. zu unseren Zuschauern, bitte.
Ich wünsche allen einen schönen Sonntag.
Ich auch.
Dir auch.
Dir auch.
Tschüss. Dann. Ciao.